Die Petersche Formel ist eine Formel für die Instandhaltung. Und wenn
das
ich einen Instandhaltungsstau rechne, dann hat das nichts mit Modernisierung zu tun. Das heißt, wenn ich mein Objekt so bewerte, wie es jetzt ist, und ich stelle fest, dass zusätzlich zu dem Modernisierungsbedarf ein Instandhaltungsstau besteht, dann fummel ich natürlich nicht am Ausstattungsstandard und an den Modernisierungspunkten rum, sondern ziehe erstmal den Ausstattungsstandard ab, um dann über eventuell nicht durchgeführte Modernisierung zu sprechen.
Deswegen war ja auch meine Frage, was nehme ich mit dem Modernisierungsstandard, was ist denn dann so üblich
gar
im Rahmen
nix.
Von Einschaltung? Ist ja, kein,
ja, totaler, total bescheuert.
Nein, aber ich finde, das war ein sehr guter Denkzyklus, den wir jetzt nachvollzogen haben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer und ich kann das nicht so hauchen wie du. Das hast du das? Hallo.
Hallo. Hallo. Das klingt halt einfach schöner als Moin. Ne, wobei, das stimmt nicht.
Was?
Das klingt nicht. Na, mach du mal vor.
Du kannst auch Moin sagen und sagen Hallo.
Oh mein Gott, das geht mir schon wieder zu weit. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind zurück von unserer Roadshow, von unserer Tour der letzten Woche tatsächlich von Frankfurt nach Würzburg und wieder retour. Und ich muss sagen, es waren drei sehr schöne, drei sehr intensive Tage. Was war denn so dein Highlight?
Also ich muss ja sagen, diese Veranstaltung in Würzburg, diese Fachtagung Immobilienbewertung oder wie heißt das, Fachseminar Immobilienbewertung, vom ISW, ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Das muss man wirklich sagen. Also auch das Rahmenprogramm und so weiter und so fort. Ich habe ja letztes Jahr, durfte ich da ja den Weinkeller vom Kloster kennenlernen. Dieses Jahr dann den Dom durften wir uns ja angucken in Würzburg. Und ich kann das nur empfehlen. Und man muss auch sagen, ich finde jetzt auch mit diesem neuen Moderatoren-Duo rund um Robert Kregenbrink und seiner Kollegin
Gudrun Reicheneder,
genau, ist das eine sehr, sehr schöne Mischung gewesen, fand ich.
Das stimmt.
Und ja, also für alle, die da Interesse haben, ich habe mir sagen lassen, eine ähnliche Veranstaltung gibt es vom ISW auch in Berlin im Frühjahr. Aber da bin ich noch nicht tiefer eingestiegen.
Was ich sehr, sehr schön fand, war, dass selbst für die Newbies, ne? Also, dass es auch da doch um Basic-Themen auch ging. Also um Themen, die jetzt nicht für jemanden relevant sind, wobei vielleicht auch gerade für diejenigen relevant sind, die das schon über Jahre hinweg machen. Und dann doch manchmal so ein objektives, weiß ich nicht, eine objektive Stellungnahme zu gewissen Dingen kriegen, um sich halt vielleicht selbst auch mal zu hinterfragen und die Raster zu verlassen.
Was ich allerdings schon wieder festgestellt habe, ist, wenn einer sich gut im selber im Weg stehen kann, dann sind das Bewertungssachverständige. Es gab ja einen Vortrag, der so ein bisschen lebendiger war.
Deiner oder was?
Nein, nicht meiner, sondern da ging es einfach mal um so einen Ritt quer durch die Immobilienbewertung. Und also ich habe da festgestellt, wie sehr manche Kolleginnen und Kollegen wirklich so auf eingefahrenen Faden treten. Ja, und was, wie viel Theorie teilweise da noch herrscht. Also mein Lieblingsbeispiel war ja das mit dem Wegerecht. Ja, also muss man mal sagen, wenn ich vor Ort das Wegerecht sehe, also wir hatten das Thema Wegerecht ja neulich, wenn ich vor Ort das Wegerecht sehe und das auch einordnen kann, also dann komme ich nicht darauf, mir dann auch noch vom Nachbarn eine Vollmacht zu holen, um mir die Bezugsurkunde vom Grundbuchamt zu besorgen. Ne? Und das sind so Sachen, also wenn da Kolleginnen und Kollegen sagen, da geht gar kein Weg dran vorbei, dann denke ich, doch, das ist jetzt blöd, dass man über einen Weg dran vorbei im Wegerecht redet, aber das sind so Sachen, wo ich denke, Halleluja, Leute, ja, also.
Aber da habe ich jetzt mal eine Frage zu. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch verstanden habe. Wenn du das siehst, und da ist ein Pfad nach hinten zum Nachbarn. Und woher weißt du denn, dass dieser Pfad auch wirklich dinglich gesichert ist? wenn du nicht.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich muss mich da schon letzten Endes, ja, also entweder sehe ich es über ein Hirschvermerk, ja.
Habe ich ja fast noch nie gesehen, so. Aber ja, du hast recht, ja. Hm.
Oder es ist eine Baulast, kann auch sein.
Hm.
Oder aber ich muss mich am Ende des Tages ein Stück weit auch drauf verlassen. Also wir gehen ja im Gutachten auch immer davon aus, dass wir sagen, dass das, was der Kunde uns im Ortstermin sagt, auch Wahrheitsgehalt haben muss. Das steht ja in jedem Gutachten auch so drin. Und da muss man ehrlicherweise sagen, also wenn da jetzt so ein Weg ist, ja, und der Kunde sagt uns ja, wir haben dann wegerecht. So, kommst du dann auf die Idee zu sagen, ja, wir brauchen aber deshalb dann nochmal von Ihrem Nachbarn eine Vollmacht, damit wir überprüfen können, ob das wegerecht auch wirklich vorhanden ist?
Ich kann es ehrlich sagen, ja. Weil,
du machst das.
Ja.
Das habe ich, entschuldige bitte, das habe ich von dir noch nie erlebt. Ich habe das noch nie gesehen, dass du gesagt hast, du hast dir ein Nachbargrundbuch von einem, also mit einer Vollmacht von einem Nachbarn besorgt.
Doch, habe ich schon gemacht. Weil.
Dann habe ich immer fahrlässig geprüft.
Die Kunden sind, ich würde sagen, im Großteil unwissend. Wenn ich die Frage, also es kommt ja auch immer darauf an, was mein Auftrag ist, ja. Also, was habe ich für eine Situation? Bewerte ich das vordere Grundstück, über das jemand drüber trampelt? Oder geht es mir um das hintere Grundstück, das dadurch seine Zufahrt bekommt? Und wenn ich die Kunden frage, hier weiß ich nicht, von wem wird das genutzt? Vom Nachbarn. Darf das der Nachbar? Haben sie das irgendwie mal, weiß ich nicht. Naja, das machen wir schon seit 50 Jahren so. Steht das irgendwo? Haben sie das mal fest? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
Naja, Anne, das ist ja jetzt ein anderer Sachverhalt. Also wenn der Kunde dir keine konkrete Aussage gibt. Ich habe ja gerade eben gesagt, wenn der Kunde sagt, ja, da ist ein Wegerecht eingetragen. Also dann unterstelle ich das. Also wenn der Kunde mir das sagt, dass dann Wegerecht eingetragen ist, dann ist das so. Dann steht in meinem Gutachten auch drin, dass die Angaben, die der Kunde gemacht hat, ja, entsprechend auch Relevanz haben. Und entschuldige bitte, ne, ich komme da nicht darauf, dann auch noch dem Nachbarn zum Nachbarn zu latschen. Dann, guten Tag, ich bin der Sachverständige von Herrn Müller nebenan. Ich bräuchte bitte mal, also mal abgesehen davon, dass mich ja Teile dieses Grundbuchs überhaupt gar nichts angehen. Ich brauche ja nur Abteilung 2.
Beruhigen Sie sich, da gibt es ja meistens eine sehr kollegiale Lösung. Und zwar rufe ich dann halt beim Grundbuchamt an und sage, schönen guten Tag, ich habe einen Auftrag für das Grundstück. Ich will bitte wissen, ob da zugunsten oder zu Lasten, je nachdem, was ich ja möchte, etwas eingetragen ist. Und bisher hatte ich immer die Situation, dass die mir sehr, sehr bereitwillig gesagt haben, ja, da ist zugunsten ihrer Mandantschaft oder zu Lasten sehe ich ja selbst, ne, zugunsten meiner Mandantschaft, ein Wegerecht eingetragen. Wunderbar, Haken dran, fertig, aus. Dann kann ich mal aufschreiben, ich habe mit denen telefoniert, habe es festgestellt und dann, mehr kann ich nicht tun, da hast du recht. Aber ich schwinge mich auf den Zug auf, dass ich sage, ich finde es erforderlich, das im Zweifelsfall nachzuprüfen, weil ich habe die, also, aber vielleicht habe ich auch einfach nur bisher Kunden gehabt, die fachfremd sind, sagen wir es mal so. Ich würde mich da manchmal nicht drauf verlassen, was ich gesagt kriege. Und das führt zu einem anderen Learning, das ich hatte. Ich finde es total interessant, dass die Kolleginnen und Kollegen, egal welchem Erfahrungsgrades, auch immer noch so total unterschiedliche Meinungen haben zu der Einholung von Unterlagen. Zum Beispiel hatten wir das Thema Bewertung von Sondereigentum. Was hole ich mir ein? Was ist erforderlich? Da gibt es dann die Kollegen, die sagen, die Beschlusssammlung, nee, habe ich noch nie, brauche ich nicht, weiß ich nicht. Andere sagen, naja, ist ja zwingend notwendig, weil wenn ich eine beschlossene Baumaßnahme habe, die eventuell nicht über die Erhaltungsrücklage gedeckt ist, dann habe ich ja eine Direktumlage, höchstwahrscheinlich bei meinem künftigen unterstellten Käufer. Das muss ich schon irgendwo mit berücksichtigen. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, es gibt da kein richtig und falsch. Wie gesagt, bei der Beschlusssammlung habe ich eine ganz klare Meinung. Ich finde, das gehört dazu. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass, wie gesagt, da die Meinungen so weit noch auseinandergehen und jeder da trotzdem, wie soll ich sagen, so ein bisschen seine eigene Suppe kocht, kann man jetzt auch nicht sagen, weil wir halten uns alle an die gleichen Regeln, aber trotzdem da die Entscheidungen noch so auseinandergehen. Das fand ich interessant.
Also, ich fand das auch, also es ging ja ums Thema Annahmen, ja, und vielleicht geht es ein Stück weit heute bei uns auch darum. Und da finde ich, ist es schon sehr fahrlässig zu sagen, ich lasse mir keine Beschlusssammlung geben, ne? Es ist ja so, und das ist vielleicht auch nochmal ein Problem, das ist ja wieder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In einer Beschlusssammlung, die ja eigentlich von einem Verwalter geführt werden muss, ja, seit der WEG-Novelle, stehen ja, das wissen ja die allerwenigsten, eigentlich die angenommenen, aber auch die abgelehnten Beschlüsse drin. Also alles, was beschlossen wurde. So. Das heißt, viele gehen jetzt erstmal davon aus, da stehen nur die Beschlüsse drin, die angenommen wurden. Aber das ist falsch. Es sei denn, auch der Verwalter macht es falsch. Und wenn ich heute immer noch Verwalterinnen und Verwalter sehe, wenn wir da Beschlusssammlungen anfordern, die einfach sagen, nee, führen wir nicht, dann könnte ich schon die Wände hochgehen. Ne? Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, warum wir keine Protokolle aus Eigentümerversammlungen mehr einfordern, weil alles, was da zu einem Beschluss geführt ist, diese ganzen Diskussionen drumherum, weiß ich nicht, ob die mich interessieren. Jetzt kann man auch wieder sagen, na ja, aber wenn jetzt seit 3 Jahren über eine massive Fassadensanierung diskutiert wird, die bald kommen soll, die aber noch nicht beschlossen ist, ja, beispielsweise, dann kann man schon sagen, ja, man guckt sich mal das aktuellste Protokoll der letzten Eigentümerversammlung an, aber nicht zwangsläufig studiert man die der letzten 3 Jahre. So. Und genauso ist es auch, ich muss mir eigentlich nur die Abrechnungsspitze angucken. Ich muss mir nicht sämtliche Hausgeldabrechnung angucken. Ja. Da finde ich, hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Es ging auch darum, ums Thema, dass er in der Immowert-V steht, dass die Mietverträge mit den wesentlichen Vertragsdaten im Gutachten abzubilden sind. So, jetzt stelle ich dem mal, also zumindest bei, weiß ich nicht, vermieteten Eigentumswohnungen, einfach mal stumpf die Datenschutzgrundverordnung gegenüber und frage mich, was bleibt denn dann eigentlich von dem noch über, was ich da eintragen darf? Also, Laufzeit-Mietverträge kann ich ja eh nicht mehr machen. Ja, die Miete, die nehme ich ja sowieso an oder auf. Den Namen des Mieters darf ich nicht eintragen. Was sind dann noch, also dann wären noch die Betriebskosten, aber dann war es das ja. Dass das fürs Gewerbliche gilt, ne, mit Mieterhöhung und so weiter. Ja, vielleicht kann man auch darüber nachdenken, dass es zum Beispiel, ob eine Indexmiete oder sowas vereinbart ist, beispielsweise, ja.
Ja.
Weil das ja schon eine Relevanz hat, weil über die Indexmiete muss ich mich dann ja nicht mehr an die ortsübliche Vergleichsmiete halten. Das ist ja so ein Punkt, Sekunde. Geht zu Ende. Und das sind halt so immer so Punkte, wo ich mir aber denke, naja, wir schweben halt immer in so einem Verhältnis zwischen Effizienz.
Ja.
Ja. Und Kontrolle. So. Und da ist ja schön, also wir haben da ja offensichtlich, was Wegerechte angeht, bestimmte Herangehensweisen. Ich kann dir nur an dieser Stelle sagen, ich habe in meinem Leben noch nie einen Nachbarn gefragt, ob er mal so nett ist, mir eine Vollmacht zu unterschreiben, weil mich auch Teile zum Beispiel gar nichts angehen und ich meinen Kunden da vertraue. So, Punkt.
Ja,
vielleicht sind meine Kunden einfach auch sachkundiger.
Zuverlässiger.
Ja,
das kann, vielleicht. Nein, ich hatte da ein sehr prägendes Beispiel, ein Familienhaus, das war straßenseitig erschlossen, also es hätte einen Zugang gehabt zum öffentlichen Straßenverkehr und dann führte rechts am Haus vorbei ein Weg nach unten und über diesen Weg sind die Eigentümer, also meine Eigentümer, dann immer zu ihrem Haus gelangt. So, also wie gesagt, die hätten rein theoretisch keinen Anspruch auf Notwegerecht über diesen Weg, weil sie sind ja vorne an die Straße angeschlossen, da liegt dann aber der Garten, egal. So. Und jetzt hatte ich dann die Eigentümer gefragt, weil es war sehr gut zu erkennen, dass das Flurstück mit zu den Nachbarn gehört hat und keine öffentlich war. Dürfen Sie hier drüber laufen? Und dann war genau die Antwort wieder, naja, wir machen das schon seit, wie lange steht das Haus? Weiß ich nicht, 30 Jahren. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber
ja, das ist aber was anderes, finde ich immer noch.
Warum?
Naja, ich finde, wenn einer sagt, naja, wir machen das seit 30 Jahren, das ist ja keine Aussage, keine valide.
Ach ja, so, aber, ja, aber ganz
wenn,
ehrlich, wenn ich...
Wenn mir aber ein Kunde sagt, ja, es ist so, dass wir, weiß ich nicht, hier seit, also meine Eltern haben damals ein Wegerecht eintragen lassen oder sowas, dann frage ich das einfach nicht.
Aber da muss ich halt sagen, und dann kann ich vielleicht nur für mich sprechen, das hat bei mir noch nie ein Kunde gesagt. Ich frage dann immer, dürfen Sie, gibt es hier ein Wegerecht? Ja, wir benutzen das einfach. Und dann ist immer die Frage, klar, könnte ich jetzt sagen, naja, wird schon alles geregelt sein. Aber so eine, also, wobei, das ist, glaube ich, alles eine Ermessenssache. Aber ich würde jetzt meinem gemeinen Kunden, der, weiß ich nicht, Kfz-Meister ist, nicht Frauen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe da ja für mich einen recht schmalen Weg rausgefunden. Ich hole auch nicht das andere Grundbuch ein und lade schon noch rüber und sage, ich hätte gerne Vollmacht. Aber wie gesagt, bisher hat es gut geklappt, dann beim Grundbuchamt anzurufen, zu sagen, sagen Sie mal, ist hier, dürfen die das? Und dann hat das bisher immer gut geklappt. Den Rest interessiert mich ja nicht. Ne?
Eigentümer habe ich nicht erfahren. Ohne, da, weil wir jetzt keine Kfz-Meister disqualifizieren wollen, vielleicht sagen, fachfremd. Fachfremde Menschen.
Ist richtig. Ja. Gottes Willen. Also ich würde mich da jetzt, ne, aber wie gesagt, die sind natürlich dann jetzt vielleicht nicht fit, was Wegerecht angeht. Ist ja auch egal.
Und da sind wir jetzt ja eigentlich schon, wir sind ja schon mitten im Thema.
Ja.
Thema Annahmen. Naja, ich habe darüber nachgedacht, oder mir kam der Gedanke in Würzburg, als da so verrissen wurde, quasi, als der Kollege gesagt hat, er stützt sich viel auf Annahmen. Er nimmt viel an und schreibt sich dann quasi im Gutachten davon frei, was Haftung angeht, weil er gewisse Dinge einfach der Effizienz halber unterstellt. So.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, naja, wir treffen so viele Annahmen und vielleicht sollten wir die mal so ein bisschen, sollten wir da mal ein bisschen Fleisch an den Fisch geben, heißt das, glaube ich. Ach, ist egal.
Fleisch an den Knochen.
Fleisch an den Knochen, danke. Und da habe ich mir gedacht, wir waren ja neulich auch beim Thema BOGs, da hatten wir ja eine Folge, die sehr gut angekommen ist. Und ich habe jetzt einfach mal so zwei Punkte aufgegriffen, wo ich gesagt habe, naja, was ist denn relevant? So, und da ja du bekannterweise die 1-Euro-Gutachterin bist, habe ich mir gedacht,
so. Das ist diskriminierend.
Das hast du selber von dir gesagt, da muss ich dich nicht mehr diskriminieren.
Ja, aber doch nicht vor versammelter Mannschaft hier.
So, habe ich mir gedacht, wir sprechen mal über Abrisskosten zum Beispiel.
Oh, darf ich mir da was wünschen? In dem Zusammenhang.
Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Nee?
Ja, das würde ich dir sogar zutrauen, ehrlich gesagt. Nein, in dem Zusammenhang über dieses Thema Modernisierung mal zu sprechen, weil das mit Annahmen finde ich auch sehr, sehr gut
Ja, das passt ja damit gut einher. Ja,
so
ja.
Ist es, weil wie gesagt, nicht immer, wenn du die Kunden fragst, was ist denn hier so passiert, die letzten 20, 25 Jahre, können die das ja wirklich exakt sagen. Oder ich komme irgendwo hin, weiß ich nicht, Fiskalerbschaft, Zwangsversteigerung oder irgendwas. Und dann muss ich ja auch mich im Rahmen dieser Tabelle der Immowert V sachverständige Einschätzung des Modernisierungsgrades irgendwo auch einsortieren. Das hat jetzt vielleicht nicht ganz klassisch was mit Annahmen zu tun. Da geht es mehr so um das Thema, wo ordne ich mich ein, wenn ich nichts weiß. Aber the stage is yours. Ich klebe an deinen Lippen. Los geht's.
Naja, ja, also ich finde das gut. Ne? Das sollte man auf jeden Fall nochmal berücksichtigen. Und zwar mir ist das neulich auch aufgekommen, das Thema Modernisierung. Also grundsätzlich, ich möchte dieses Wort Restnutzungsdauer nicht wieder in den Mund nehmen, weil es mich langsam ein bisschen triggert, um ehrlich zu sein.
Das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Talks.
Ja, und auch ein sehr guter. Also dem vorweggeschickt, dass das ja alles nur modellhaft zu betrachten ist, ja. Ist es ja erstmal so, vielleicht als allererstes, weil ich glaube, das wird immer vorausgesetzt, aber es weiß nicht jeder und jede, wenn wir über Restnutzungsdauern sprechen, ja, dann ist es ja so, dass wenn ich die aus der Anlage 2 Immowert V befindliche Punktetabelle mit 0 Punkten ausfülle und diese Formel rechne, dass immer eine Restnutzungsdauer von 15% der Gesamtnutzungsdauer, also im Regelfall bei 80 Jahren, 12 Jahren, rauskommt. So. Das heißt, dass es erstmal schon partout sehr schwer ist, wenn man im Modell der Immowert V bleibt, auf eine Restnutzungsdauer unter 12 Jahren zu kommen. Warum? Null Modernisierungspunkte und 12 Jahre, weil ja die Fiktion ist, dass wenn ein Objekt wirtschaftlich noch nutzbar ist, dass es immer eine Mindestrestnutzungsdauer noch hat. So, jetzt ist es ja so, dass in der Immowert V immer steht, also wenn ich die Formel rechne, immer 12 Jahre sind. So, das halte ich gar nicht immer für gerechtfertigt. Ja, und dann muss ich halt theoretisch auch mal abweichen können, muss das dann aber begründen, weil ich dann ja das Modell der Immowert V verlasse. So. Und dann sind wir ja sehr, sehr schnell bei Annahmen. Also die Punkte, wie ich verteile. Ich bin der Meinung, wenn du 10.000 Sachverständige fragst, dass sie, weiß ich nicht, ein größeres Objekt bewerten sollen im Hinblick auf Modernisierungspunkte, dann hast du von 0 bis 20 Punkten alles dabei. Und da ist zum Beispiel für mich ein wichtiger Punkt, den ich mal mit dir diskutieren wollte. Erstmal ist es ja so, dass es in der Immowert V eine Regelung zur Kernsanierung gibt.
Mhm.
Ja, also dass gesagt wird, bei kernsanierten Objekten sind bis zu 90% der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer wieder möglich. Ja, das heißt also, wenn ich wirklich komplett kernsaniere, dann gebe ich die 90, kann ich bis auf 90% der Gesamtnutzungsdauer wieder gehen. Und was wäre dann jetzt das Baujahr, also das wertrelevante Baujahr? Das wäre dann nämlich interessanterweise das Jahr der Sanierung, der Kernsanierung.
Obwohl du nur 90% der Gesamtnutzungsdauer erreichst?
Genau, steht in der Immowert V Anlage 2 drin, ich zitiere das mal eben. Davon abweichend kann die Restnutzungsdauer bei kernsanierten Objekten bis zu 90% der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer betragen.
Mhm.
Durch eine Kernsanierung wird das Gebäude in einen Zustand versetzt, der nahezu einem neuen Gebäude entspricht. Bei einer Kernsanierung ist als Baujahr das Jahr der fachgerechten Sanierung zugrunde zu legen. Die teilweise noch verbliebene alte Bausubstanz oder der von neuen Gebäuden abweichende Substanz, zum Beispiel des Kellers, ist durch einen Abschlag zu berücksichtigen. So bedeutet, wenn ich jetzt dieses Jahr kernsaniere, habe ich jetzt quasi als Baujahr dieses Jahr anzugeben, habe dann aber eine Restnutzungsdauer von 72 Jahren. Ne, wenn ich jetzt mal nach dem Immowert-V-Modell bleibe. So. Da glaube ich, ist schon mal so, dass man sagen muss, Kernsanierung bedeutet dann auch ganz klar, alles bis auf Fundamente und Geschossdecken sind überarbeitet worden.
Hm.
Ja?
Das ist, glaube ich, auch bei denen, also was ich manchmal so bei Kolleginnen und Kollegen sehe, die jetzt vielleicht nicht so tief in der Marktwertermittlung einsteigen wollen. Ich finde immer so ein ganz häufiger Fehler eine Kernsanierung, die keine Kernsanierung ist, weil die natürlich die Restnutzungsdauer in so einem AVM ganz so nach oben pusht, ne, und dadurch den Wert halt auch wahnsinnig nach oben schmeißt, obwohl es vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist, weil, ne, zum Beispiel so ein typisches Thema ist immer das Thema Dachstuhl. Ich glaube, Dachstuhl zählt ja auch mit unter das Thema Kernsanierung. Es ist ja wirklich tatsächlich auch die Erneuerung des Dachstuhls erforderlich.
Ja, genau.
Ja.
Genau, weil, das muss man auch dazu sagen, wenn ich 20 Modernisierungspunkte vergebe, was anderes ist. Also 20 Modernisierungspunkte sind keine Kernsanierung. Weil wenn ich 20 Modernisierungspunkte habe, dann komme ich nur auf maximal 70% der Gesamtnutzungsdauer.
Genau, und das, wie gesagt, finde ich, siehst du diesen AVMs immer so schön. Also wenn du da mal angibst, Modernisierung, Kernsanierung, letztes Jahr, weiß ich nicht, Kunden haben umfassend saniert, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich mich für eine umfassende Modernisierung entscheide. Und deswegen ist immer so eine Frage, auch da, trust your customer or no. Die Frage, was haben Sie denn so gemacht? Weiß ich nicht. Na, wir haben kernsaniert vor 5 Jahren. Ah, okay. Haben Sie dann auch denn tatsächlich Dach neu eingedeckt oder alles drum und dran? Nein, das haben wir nicht gemacht. Naja, dann ist es auch keine klassische Kernsanierung, ne? Dann ist es doch meistens so, dass selbst beim Kernsanierungsansatz dann halt mit Abschlägen nach Gebäudeteilen gearbeitet wird, ne? Ich glaube, fürs Dach sind es, ich glaube, sogar mal gelesen, 10%.
Das ist die Formel nach Sprengnetter.
Ah, korrekt. Aber da kann man sich doch behelfen, wenn ich nichts anderes hätte, theoretisch, oder?
Ja, also theoretisch ist das so, wobei ich glaube, für bestehen gebliebene Fundamente, ja, als erhaltene Bausubstanz, die nicht saniert wurde, nur 5% abziehe. Und das wäre ja wieder nicht konform der Immowert V, die sagt maximal 90%. Ne?
Stimmt.
Aber ich kann diese Kernsanierungsformel nach Sprengnetter sicherlich da irgendwie mit einbauen, sofern ich berücksichtige, dass ich immer maximal auf 90% der Gesamtnutzungsdauer komme. Der nächste Punkt, der mir da einfällt, ist das Thema, wann darf ich das überhaupt machen? Weil die Anlage 2 bedeutet ja, oder da steht ja drüber, Modell zur Ermittlung der Restnutzungsdauer von Wohngebäuden bei Modernisierung. Ich sehe das immer sehr häufig in Gutachten, dass auch Modernisierungspunkte für gewerbliche Objekte, zum Beispiel Bürogebäude, vergeben sind. So, und da ist es ja genauso wie bei den Wägungsanteilen in den NHK. Da gibt es ja auch keine Vorgaben. Ne? Also wenn du dir die Wägungsanteile anguckst in den NHK-Tabellen für Ein- und Zweifamilienhäuser, dann hast du ja fest vorgegeben. Bei den gewerblichen Objekten ist das nicht so. Das bedeutet im Kern, du darfst jetzt eigentlich für diese Modernisierungsgeschichte, also das Modell zur Restnutzungsdauerermittlung, so überhaupt gar nicht übertragen auf gewerbliche Objekte.
Das ist ein guter Punkt, weil das ist ein Gedanke, der treibt mich jetzt. Also, na, wobei, also ganz häufig hast du ja bei uns zumindest hier in der Region, was jetzt so, ich sag mal, verhältnismäßig einfache gewerbliche Objekte angeht, nicht so viel zu tun, weil die sind meistens 2000 rum gebaut oder in den 90er Jahren und seitdem ist dort nichts passiert. Aber ab und an hat man dann doch die typischen Hallen aus den 70er Jahren und dann ist auch eine Überlegung von mir gewesen, naja, wenn die aber jetzt den ganzen Bürotrakt mal saniert haben, ja, und haben dann dort deutlich modernere Infrastruktur verlegt, haben die Sanitäranlagen schön gemacht und weiß ich nicht, energetisch auch was verändert. Was mache ich denn damit rein theoretisch in der Modernisierung, wenn ich die Anlage 2, zumindest laut diesem Eingangstext, nicht verwenden darf?
Ja, genau. Und dann hast du manchmal noch ein Liegenschaftszinssatzmodell, in dem dann drin steht Modernisierungspunkte nach Immowert V. Ne? Also,
Stimmt.
und dann wird es halt irgendwie ein bisschen weird. Ne? Das ist halt ein Punkt. Und dann kommt ja auch noch dazu dieser Faktor, dass gesagt wird, sofern noch Bauteile zeitgemäßen Ansprüchen genügen, sind auch hierfür Modernisierungspunkte zu vergeben. Ne? Dafür. Also das macht ja auch jeder anders.
Ja.
Und das ist natürlich ein Riesentor für Probleme. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe neulich im Rahmen einer Gutachtenprüfung von einem Bildungsträger eine Musterlösung bekommen. In dieser Musterlösung steht drin, bei den Modernisierungspunkten unter wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung. Grundrisse sind noch zeitgemäß, daher voller Ansatz, also irgendwie zwei Punkte. So, und dann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch aus meiner Sicht. Nur weil Grundrisse noch zeitgemäß sind, sind sie ja nicht wesentlich verbessert worden.
Ja.
Ja, und dafür zwei Punkte zu geben, ist schon wieder was, wo ich denke, naja, puh,
Da
schwierig.
würde ja auch kein Prüfling drauf kommen. Wenn ich
Ja.
jetzt ein Originalbaujahr habe, dann ist es ja nicht so, dass ich, also dann ist das, also dann, wenn ich daran nichts verändere, dann korrigiere ich ja die Restnutzungsdauer eigentlich auch nicht. Dann ist es, okay, na gut.
Naja, und das sind halt so Punkte, wo ich sage, da müssen wir uns mal wirklich Gedanken darüber machen, was bedeutet denn zeitgemäß? Ja, und da ist für mich so ein Punkt, wenn ich sage, wenn ich jetzt mal Fenster nehme aus 1998, sind die noch zeitgemäß? Also, wenn ich das jetzt nur auf die ENEF bzw. das GEG abstelle, nicht mehr, weil die Wärmeschutzanforderungen an Fenster heute ganz, ganz andere sind als damals. Trotzdem halten sie ja trocken und warm. Ich würde sie aber nicht berücksichtigen, weil Modernisierungsmaßnahme länger als 20 Jahre her oder
Ich
15.
finde, was da auch so wichtig ist, nochmal zu erwähnen, würde ja der Markt auch nicht. Also so typische Fenster von 1998 werden ja, wenn jetzt jemand das Haus erwirbt und das sind Zweifachverglaste isolierte Fenster, finde ich, würde ja der Markt auch dafür nicht
Nee,
mehr
genau.
bezahlen.
Ja,
Ja.
aber was mache ich denn jetzt, wenn die Fenster aus 2010 sind? Seitdem haben wir irgendwie dreimal eine neue ENEF gekriegt, wir haben das GEG und die sind immer noch nicht den modernen Anforderungen genügend. Würdest du bei
Dann
2010, das ist ja noch innerhalb der letzten 15 Jahre, würdest du für Fenster 2010 noch für erhalten gebliebene Gebäudeteile noch einen Modernisierungspunkt geben?
Also dafür würde ich sagen, dafür haben wir ja auch die wunderbare Immowert A, die mir ja eine
Ja,
Orientierung gibt, wo ich mich dann in der
ja.
Modernisierungsrastertabelle einzuordnen habe. Bitte hilf mir mal ganz kurz bei Fenstern, wie viel sind möglich an Modernisierungspunkten? Zwei?
Naja, warte, muss ich selber nachgucken. Das sind, ich meine auch zwei, aber wir werden das sofort wissen. Fenster zwei.
Ja,
Ja, also, oh,
und
wir
dann
sind
habe
auch
ich halt,
gut, ne?
oh,
Dass wir sowas
und
schon
dann habe
wissen.
ich und dann habe ich ja deine Abstufungsmöglichkeit. Also dann, natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich sage, wow, also dann, so, wie gesagt, Immowert A, auf die wirst du jetzt bestimmt gleich mal kommen, gibt mir da ja auch eine Handlungsempfehlung vor, wo sortiere ich mich dann in den Modernisierungspunkten ein.
Ja, so ultra sexy finde ich jetzt das, was da in der Immowert A drin steht, jetzt auch nicht immer. Ja, ich finde, dass man das so ein bisschen an der Praxis festmachen sollte. Ja, und da sind wir wieder an einem Punkt. Das macht halt der Markt. Also wenn ich in Hamburg-Eppendorf irgendeinem erzähle, oh, die Fenster sind aus 2010, da muss ich ihnen aber was vom Kaufpreis abziehen. Der guckt mich an und denkt irgendwie, ich komme von einem anderen Stern. Ja. Wenn ich das in Gera mache, ist das wahrscheinlich, sagt er hier, ja, wenn das das einzige Problem ist, dann kaufen Sie bitte.
Naja, also das kommt aufs Gesamtkunstwerk an. Ja, also ist das letztendlich auch ein Haus von 2010, dann finde ich, ist das auch wieder was anderes. Also ich verstehe, was du möchtest, ja, aber wenn ich dann mich nicht an den Strohhalm im Moment A klammere, woran denn dann? Also da sind wir wieder bei dem Thema Annahmen, ne? Was würdest du dann tun?
So, also Immowert A würde sagen, Modernisierung der Fenster und Außentüren bis circa 15 Jahre zurück noch ein Modernisierungspunkt. Also die Hälfte aller zu vergebenen Modernisierungspunkte. Ich finde das zu viel. Ja, aber das hängt am Markt. Für meinen Markt hier in Hamburg wäre das zu viel.
Bei uns würde
Ja?
es passen, bin ich ehrlich.
Ja,
Also da würde ich mich
genau.
wohl mitfühlen, ne?
Ja, genau. Und dann ist halt der Punkt, dass man sich wirklich auch Gedanken machen muss, was macht denn der Markt? Und ich finde, das geht immer und immer wieder unter. Ich muss sowas auch entsprechend unterschiedlich verorten. Und ich sag mal, das ist ja schon so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Beleihungswertermittler hast, der partout schon mal vorsichtiger bewertet, ja, als vielleicht jetzt ein Immobilienmakler, der eine Sachverständigenausbildung mit hat oder eine Bewerterausbildung. Da gibt es dann halt Unterschiede. Wenn man sagt, na ja, das sind ja, weiß ich nicht. Ich habe neulich einen Fall gehabt, da habe ich aus 1993 Dreifachverglasung gehabt. Wusste ich gar nicht, dass
Mensch,
es
das
das
war
schon
damals
gab.
Pionier, ja.
Ja, genau. Und da ist für mich zum Beispiel der Punkt, wo ich denke, na ja, ist das jetzt? Ach, ich weiß nicht.
Das
Ist
hast du
das
dann
so?
wahrscheinlich eher im Standard irgendwo mit drin, oder?
Ja, oder?
Weil die Baukosten waren ja da, das muss man ja auch sagen, die sind ja da.
Ja. Naja, also dementsprechend ist ja auch zum Beispiel hier in der Immowert A steht bei wesentlicher Verbesserung der Grundrissgestaltung, um da nochmal kurz wieder drauf zurückzukommen, grundsätzlich zeitunabhängig, Badeinbau, Beseitigung gefangener Räume, Verkehrsflächenoptimierung. Nicht dazu gehört der Ausbau des Dachgeschosses. Ja, das heißt, dafür kann ich immer Punkte vergeben, auch wenn es älter als 20 Jahre ist. Was mich jetzt daran interessiert, ist, du hast da unten steht, wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung, Sternchen. Und dann steht über die gesamte Breite aller Jahre, also bis 20 Jahre zurück, ein bis zwei Punkte. Grundsätzlich zeitunabhängig bezieht sich das jetzt darauf, dass mit wesentlicher Verbesserung der Grundrissgestaltung, Badeinbau, Beseitigung gefangener Räume und Verkehrsflächenoptimierung gemeint ist und das immer zeitunabhängig ist oder das zusätzlich zu dem, das zeitunabhängig ist. Ich glaube, es ist nämlich Ersteres, dass mit wesentlicher Verbesserung der Grundrissgestaltung genau solche Punkte gemeint sind, also wirkliche Verbesserung, ja, und nicht, dass der Grundriss heute noch in Ordnung ist und man deshalb für Zeitgemäßheit, wie auch immer das da heißt, noch Punkte vergeben muss.
Nee, also das würde ich auch sagen, weil wie gesagt, also ich finde, wenn damals halt schon zeitgemäß gebaut wurde, warum auch immer, weil ja nicht immer mit gefangenen Räumen gearbeitet wurde oder ähnliches, dann finde ich die Tatsache, dass der Grundriss nach wie vor zeitgemäß ist, finde ich jetzt auch keinen Aspekt, den ich irgendwie mit berücksichtigen würde. Was, also für mich ist immer so dieses typische Beispiel in kleinen Häusern diese gefangenen Räume, diese Durchgangszimmer, die du auch ganz häufig bei alten Baujahren mit hast. Wenn das halt noch vorhanden ist, dann ist es ein Thema und wenn es beseitigt wurde, dann ist es eine Modernisierung. Ne? Aber das hat, finde ich, nichts mit der Ursprungs. Also muss ich gestehen, wenn wir jetzt hier schon im Podcast der Wahrheit sind, habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe noch nie für mich überlegt, bei einem deutlich älteren Baujahr, war denn der Grundriss schon immer zeitgemäß? Fragezeichen. Und habe ich dann dafür einen Punkt angesetzt. Und dann finde ich es wieder schwierig. Was ist denn zeitgemäß?
Ja,
Also, ne, klar, vor
genau.
20 Jahren hätte ich gesagt, klar, du hast keine Durchgangszimmer, du hast dann deine Küche, du hast dein Esszimmer, du hast dein Wohnzimmer. So baut doch kein Mensch mehr heutzutage.
Ja.
Heutzutage hast du offene Küchen, du hast offene Wohnraumkonzepte, weil demnach müsste ich ja bei jedem Haus von vor 20 Jahren sogar noch einen Abzug bringen, weil das vielleicht eine separate Küche hat, weil das vielleicht, weiß ich nicht, kein riesengroßes Badezimmer, sondern noch unten Duschklo und oben dann auch noch mal. Wobei, das war ein blödes Beispiel, so baut man ja jetzt auch. Aber typisch, wie gesagt, diese Wohnräume, diese offenen Konzepte gar nicht umgesetzt hat. Ne?
Genau. Und dann ist natürlich der nächste Punkt der, wenn wir jetzt mal also einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen sanieren. Ja. Was viele immer nicht berücksichtigen ist, wenn ich zum Beispiel Neueinbauten habe, ja, also ich baue eine Gaube, ich baue, weiß ich nicht, einen Balkon an oder sonst was, da nutzen ja viele die ganzen, diese Bauteiltabellen, die es gibt. Also zum Beispiel von Sprengnetter aus der Marktdaten und Praxishilfen, Kapitel oder Band 3. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich immer sage, Leute, achtet da drauf. Die meisten Bauteiltabellen für besondere Bauteile und besondere Einrichtungen sind genormt auf den 1.7.2010 aktuell. Das bedeutet, die Kostenansätze, die ich da finde, muss ich mit dem Baupreisindex noch hochrechnen. Ja, das vergessen immer viele, das sehe ich auch sehr häufig in Gutachten, dass das quasi als Quelle genannt wird. Ja, aber dass das nicht mehr mit dem Baupreisindex hochgerechnet wird. Und da gibt es ja zum Beispiel, also das, ich glaube, es gibt es auch beim Kleiber, gibt es auch wirklich in Hülle und Fülle einfach Positionen und Dinge, die da, ich sag mal, keinen Wunsch offen lassen, was besondere Bauteile, besondere Einrichtungen geht. Bei den Modernisierungsmaßnahmen, da gibt es ja, finde ich, eine ganz schöne Hilfestellung. Und zwar, wenn ich einen Instandhaltungsstau habe. Ja, Instandhaltungsstau ist ja schon mal schwierig zu bewerten, weil ich in der Bewertung ja einmal den geringeren Ausstattungsstandard berücksichtige und auch dann dementsprechend eine geringere Restnutzungsdauer habe. Dann nochmal einen Instandhaltungsstau abzuziehen, wäre ja falsch. So. Was man deshalb machen kann, gemäß Immowert-V, ist ja über unterstellte Modernisierung zu sprechen. Ja, zu sagen, okay, wenn ich einziehe, dann sind das auch kaufzeitpunktnahe Investitionen, wie zum Beispiel neue Fenster, neues Bad. Das machst du ja alles nicht, wenn du eingezogen bist, ja, sondern das machst du dann, bevor du einziehst. Und da gibt es eine Formel, die sogenannte Petersche Formel, die ich immer total gerne anwende, wenn ich da drin bin und gucke, wann wurde hier das letzte Mal irgendwas gemacht? Ja, also wann war dieses Objekt noch auf Stand? Ja, und dann sage ich jetzt mal vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, wie auch immer. Mhm. Und die Petersche Formel kann ich total gut anwenden. Ich ermittle die Gesamtherstellungskosten fürs Objekt, also Gebäudeherstellungskosten.
Mit unterstellter laufender Instandhaltung schon oder ohne?
Was ist das denn jetzt für eine Frage? Ich ermittle die Herstellungskosten. In den Herstellungskosten ist doch die Instandhaltung noch nicht drin. Die will ich doch gerade ausrechnen.
Der Ausstellungsstandard ist mit drin. Wenn ich da eventuell was... Ach, wir reden ja... Okay, ich glaube, ich bin kurz falsch abgebogen. Ja, erzähl.
Ist ja nicht schlimm. Also, du ermittelst erstmal die Herstellungskosten. Ja, und zwar... Also dahingehend war deine Frage, glaube ich, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. Richtig, wenn ich Modernisierungsmaßnahmen unterstelle, dann natürlich schon im höheren Ausstattungsstandard.
Okay.
Ja, so. Diese Herstellungskosten multipliziere ich mit 1,5 und teile sie dann durch 80, also durch die Gesamtnutzungsdauer. Denn die Petersche Formel geht in der Theorie davon aus, dass das anderthalbfache der Herstellungskosten über die Gesamtlaufnutzungsdauer an Modernisierungskosten aufgewendet werden muss. Und dann habe ich einen jährlichen Instandhaltungskostenbedarf, also das, was ich jährlich investieren müsste, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und das kann ich dann mit 10 oder 15 Jahren wieder multiplizieren und habe ungefähr das, was ich an Investitionsbedarf habe. Das Schöne ist, das ist zwar auch nur eine theoretische Formel, das Schöne daran ist aber, dass diese Petersche Formel sehr anerkannt ist oder sehr weit bekannt ist auch mittlerweile. So, und ich dann dementsprechend hingehen kann und sagen kann, okay, ich habe jetzt hier, ich stelle fest, das letzte Mal wurde hier irgendwie maßgeblich was gemacht vor 10 Jahren. Und dann würde ich jetzt hingehen und würde sagen, okay, ich muss ja jetzt nicht für jedes Jahr irgendwas machen. Ein normaler Turnus, in dem Dinge erledigt werden, sind vielleicht 5 Jahre, ja, in denen ich jetzt grundsätzlich davon ausgehen kann, dass kein Instandhaltungsstau entsteht. Also Punkt wäre einfach, wenn ich jetzt ein Objekt habe, in dem der Kunde mir sagt, in den letzten 5 Jahren haben wir nichts gemacht, da kriegt er auch kein Haar nach. Aber wenn 10 Jahre nichts gemacht wurde, so, dann würde ich hingehen und würde sagen, okay, grundsätzlich wurde in den letzten 10 Jahren nichts gemacht. Ein Turnus ohne Maßnahmen von 5 Jahren an einem Gebäude sind durchaus üblich. Deshalb würde ich 5 Jahre einfach im Rahmen dieser Petersche Formel ausrechnen. So, dann habe ich erstmal schon mal einen Betrag. Ja? Und den kann ich dann zum Beispiel, wenn ich jetzt die durchgeführten Modernisierungen unterstelle, also sowohl über einen Ausstattungsstandard als auch über Modernisierungspunkte. Ja, und da muss man sagen, das ist ganz wichtig. An meiner Sicht wäre das dann richtig. wenn man sagt, dann darf ich aber auch nur hier irgendwie 2 bis 5 Punkte vergeben, weil 2 bis 5 Punkte, ich muss ja keine Einzelpunkte vergeben, sondern ich kann ja Modernisierungsgrad schätzen, sind kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung. Und die Petersche Formel ist ja eine Instandhaltungsformel.
Das wäre nämlich meine Frage, mit was für Annahmen arbeiten wir denn da in den Modernisierungen? Also was würden wir jetzt sagen, ist denn dann so üblich? Genau. Aber 2 bis 5 ist trotzdem ein recht weites Feld, finde ich.
Ja gut, das ist sachverständlich einzuschätzen, weil man ja auch immer finde, also im Endeffekt kannst du dann auch einfach dir die Mitte nehmen, in eine 3 oder 4 nimmst oder was, oder 3,5 wärst du dann in der Mitte, kannst du auch machen. Und dann kommt aber noch erschwerend hinzu, dass du einige Dinge ja nicht mehr so sanieren kannst, dass sie einfach nur instand gehalten werden. Nehmen wir mal das Thema Heizung. Da müsste man dann natürlich abweichen, ja, und müsste sagen, okay, das muss jetzt umfangreicher befasst werden, aber man muss auch sagen, nur weil eine Heizung 10 Jahre nicht angefasst wurde, ist das ja irrelevant. Bei einer Heizung geht man ja schon von irgendwie 30 Jahren Nutzungsdauer schon mal durchaus aus. Ja. Also, was ich dazu sagen will, ist, es gibt einfach ein paar Hilfsmittel, die ich mir nehmen kann, Bauteiltabellen. Ich kann hingehen und kann sagen, okay, ich nehme die Petersche Formel erstmal so als Anhaltspunkt, um einen Instandhaltungsstau wieder wettzumachen.
Ja.
Und mir fällt gerade auf, dass ich die ganze Zeit Blödsinn rede, übrigens. Weißt du, warum?
Bitte nicht. Nein, doch, weil ich habe...
Soll ich dir sagen, warum?
Bitte.
Wenn wir über einen Instandhaltungsstau reden, dann reden wir nicht über Modernisierungen.
Also, ich
deshalb
finde
ist der Punkt, an dem du mich da gerade da drauf gebracht hast, nämlich nicht zutreffend.
Oh Gott, ich habe gerade einfach nur mit dieser Peterschen Formel zu kämpfen, finde es total schade, dass ich damit noch nicht so viel gearbeitet habe. Aber wo habe ich dich jetzt, was habe ich getan? Wo trifft mich jetzt hier eine Schuld?
Die Petersche Formel ist eine Formel für die Instandhaltung. Und wenn ich einen Instandhaltungsstau rechne, dann hat das nichts mit Modernisierung zu tun. Das heißt, wenn ich mein Objekt so bewerte, wie es jetzt ist, und ich stelle fest, dass zusätzlich zu dem Modernisierungsbedarf ein Instandhaltungsstau besteht, dann fummel ich natürlich nicht am Ausstattungsstandard und an den Modernisierungspunkten rum, sondern ziehe erstmal den Ausstattungsstandard ab, um dann über eventuell nicht durchgeführte Modernisierung zu sprechen.
Deswegen war ja auch meine Frage, was nehme ich mit dem Modernisierungsstandard, was ist denn dann so üblich
gar
im Rahmen
nix.
Von Anschaltung? Ist ja,
ja, total bescheuert.
Nein, aber ich finde, das war ein sehr guter Denkzyklus, den wir jetzt nachvollzogen haben, weil ich finde allgemein so bei diesem Thema Instandhaltung, wie mache ich denn das, wenn ich jetzt so ein völlig überaltetes Gebäude habe, was aber eigentlich, das ist nämlich auch so ein Thema, das hatte ich mal in ein Familienhaus aus den 80ern, glaube ich. Und das hatte, oder 90er? 90er. So alt war es noch nicht, ja? Also alt, aber noch nicht so alt. Und das war aber komplett runtergewirtschaftet, sodass ich mit, selbst wenn ich keine Modernisierungen unterstellt hätte, noch eine viel zu lange Restnutzungsdauer gehabt hätte, ja? Weil das hätte dir keiner bezahlt. Also diese Gebäudeabschreibung hat nicht dem entsprochen, was ein Markt breit oder was ein Markt für Abschläge gemacht hätte, um dieses Objekt zu erwerben. Und dann habe ich mich der Sache bedient, und das geht, glaube ich, über diese Petersche Formel deutlich besser, ist die sachverständige Einschätzung der Restnutzungsdauer, die auch nach unten oder oben korrigiert werden darf. Weil das gibt uns ja die ImmoWertV auch mit.
Aber jetzt lass uns das doch mal vielleicht vor die Füße bringen. Also, ich habe ein Objekt, das ist nicht nur nicht modernisiert, sondern hat auch einen Instandhaltungsstau. Ja, also, dass es überhaupt, um überhaupt erstmal wieder auf den Ausstattungsstandard des Gebäudes zu kommen, einer Investition bedarf. Das ist ja die Definition von Instandhaltungsstau. Ja, das ist was anderes als Modernisierung. Das heißt, ich muss erstmal den Ausstattungsstandard beheben, bevor ich Modernisierung machen kann. Sofern das nicht durch ein und dieselbe Maßnahme geschieht.
Ich finde, dass von der Formulierung her, ich weiß, was du meinst, aber ich finde es schwierig, tatsächlich,
okay,
weil ein Ausstattungsstandard...
Okay, dann formulier das bitte mal so, dass andere das auch verstehen.
Es geht ja in der Instandhaltung nicht darum, den Ausstattungsstandard, wobei beizubehalten, doch, das passt schon. Ne, also letztendlich geht es ja darum, das finde ich schöner von der Formulierung, von einer üblichen Objektpflege ausgeht, ja? Wie sehr weiche ich da von einem Normzustand mit ab und wie, und das finde ich immer wieder so wichtig zu sagen, wie reagiert darauf ein Markt, ne? Also wie gesagt, ich nehme den Ausstattungsstandard an, das ist so, ich habe eine modellhafte Restnutzungsdauer, aber das spricht halt wie in meinem Fall nicht immer der Wahrheit, ne? Also das weiß ich jetzt definitiv, hat nicht gepasst in Summe, sondern da gibt es einen Abschlag und den muss ich mir irgendwo hernehmen und da sind wir, glaube ich, bei diesem Thema Instandhaltungsrückstau. Das stimmt, ja.
Genau, und das ist halt was anderes als Modernisierung. So, jetzt ist es aber so, wenn ich sage, ich habe zum Beispiel neulich gehabt eine 45 Jahre alte Heizung, also so alt wie ich, ja, und die läuft noch. Ja, früher, vor deiner Zeit, liefen
da
die noch
länger. Da haben die noch anders gebaut, ne? Ja,
genau,
ja,
richtig.
Das war noch Qualität.
Und da muss man sagen, was ist das denn? Ja, wenn ich da jetzt sage, okay, ich rechne da einen Instandhaltungsstau. Der Instandhaltungsstau betrifft ja immer das Gesamtgebäude. Ja, weil diese Petersche Formel immer von den Herstellungskosten ausgeht. Jetzt könnte man ganz wild das Ganze so weit entwickeln, dass man sagt, okay, ich habe jetzt gemessen am Instandhaltungsstau hier nur ein Problem. Hier ist, weiß ich nicht, seit 356 Jahren nicht mehr gemalert worden. Du kommst hier rein, sieht aus wie, weiß ich nicht, im Deutschen Museum in München. So eine Musterwohnung aus den 60ern. Ja, genau. Und da könnte man jetzt natürlich hingehen und sagen, naja, muss ich da jetzt die Petersche Formel rechnen, weil die Petersche Formel ja die Gesamtherstellungskosten nimmt. Du kannst aber auch sagen, okay, eigentlich ist soweit immer ein bisschen was gemacht worden, nur der gesamte Innenausbau ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja? Und dann würde man hingehen und würde sagen, ich habe einen NRK-Anteil von X für Innenausstattung, Malerarbeiten, Oberböden. Und mit dem rechne ich die Petersche Formel.
Ich habe jetzt trotzdem noch mal eine Frage. Also Instandhaltung bedeutet ja, ich erhalte meinen Zustand, meinen Ursprungszustand so, dass er weiterhin nutzbar ist. So
ohne, dass ich modernisiere.
Genau, Modernisierung, ich verbessere meinen Ausstattungsstandard, ja, und ich korrigiere dadurch auch meine Restnutzungsdauer nochmal nach oben. Ich nehme Geld in die Hand, ich investiere und dadurch wird das alles halt wertiger. So, jetzt habe ich, weil du das Beispiel, ich wurde gerade durch dieses Beispiel mit diesem Deutschen Museum in München getriggert. Wenn ich aber in den Eingangsvoraussetzungen meiner Berechnung bereits einen Standard gewählt habe, der sich irgendwo zwischen 1 bis 2 befindet und ich habe ein Baujahr, was mangels Modernisierung einfach prozentual schon verbraucht ist, zu einem großen Teil, nicht auf 0, das haben wir ja jetzt gelernt, sondern zum Großteil verbraucht ist, hätte ich die Abgrenzung zur erforderlichen Instandhaltung da gesetzt, dass ich für mich sage, ist das Objekt dann hinsichtlich der Objektpflege gepflegt worden, ja oder nein? Dann ist es einfach alt und ist verbraucht und dementsprechend im Anteil einfach nicht mehr viel wert. Oder ist es eigentlich, wie in meinem Beispiel, verhältnismäßig nicht so alt, im Standard schon recht niedrig, aber darüber hinaus schon so dermaßen abgenutzt, weil einfach in den letzten 5 Jahren sich nie um dieses, nicht in den letzten 5 Jahren, in den letzten 15, 20 Jahren, sich nie um dieses Gebäude gekümmert wurde, dann habe ich eine Instandhaltungsstau. Also ich finde diese Abgrenzung zwischen Überalterung und nicht mehr zeitgemäß zu wirklich tatsächlich vernachlässigter Gebäudepflege gerade total schwierig, weil ich finde, das eine haben wir schon sehr gut über einen Standard und die Gesamtnutzungsdauer abgebildet und das andere ist wirklich einfach, da hat jemand halt sich nicht um seine Hütte gekümmert. Ne, das ist für mich, also ich denke jetzt gerade so an Oma Inge, die in ihrem deutschen Museum in München Haus
gewohnt hat.
Die hat aber immer ganz ordentlich ihre Strukturtapete gepflegt und die hat ihren PVC-Boden gewienert und hast du nicht gesehen. Ne? Oder wie in meinem Beispiel, das Laminat ist dermaßen runtergerockt. Das ist jetzt nicht mehr so toll, auch wenn es damals, wie gesagt, oder wenn es jetzt vielleicht erst 40 Jahre alt ist. Bei Laminat hat jetzt auch andere Lebenshorizonte, aber verstehst du, was ich meine? Also diesen Unterschied, den finde ich so essentiell gerade zu sagen, wo habe ich am Ende vielleicht das Problem von Doppelberücksichtigung?
Ja, genau, und das ist der Punkt. Ne? Also ich muss mir Gedanken machen, was geht denn über eine normale Modernisierung hinaus? Und das ist natürlich etwas, was nicht definiert ist. Aber ich muss das, also ich versuche das jetzt mal irgendwie plastisch zu machen, weil ich glaube, die Leute draußen sind auch mittlerweile ein bisschen weird von unserem Gesülze, aber
wir sind schon weggeskippt.
Nehmen wir mal ein Beispiel. In den letzten 10 Jahren wurde an dem Haus gar nichts mehr gemacht.
Ja. Ja?
Dann würdest du jetzt, wenn du sagst, okay, die letzten 10 Jahre wurde nichts mehr gemacht, würdest du ja keine Modernisierungspunkte vergeben. Richtig? So.
Wenn darüber aber, hinaus nicht so irgendwas passiert ist, ja.
Genau. Du würdest aber auch keinen Abzug machen. Erstmal so. Also.
Ich finde ja, ich bin ja jetzt mittlerweile doch schon ein kleinen Horizont Sachverständiger, um zu sagen, kommt drauf an.
Ja, aber im Grunde, jetzt mach es doch nicht noch komplizierter. Also im Grunde würdest du sagen, wenn der Kunde sagt, in den letzten 10 Jahren wurde nichts gemacht, dann berücksichtigst du das jetzt nicht anders, als wenn der Kunde dir sagt, in den letzten 5 Jahren wurde nichts gemacht. Oder der Kunde dir sagt, in den letzten 3 Jahren wurde nichts gemacht.
Ja.
Das bedeutet ja aber was. Weil wenn der Kunde dir sagt, ich habe, also weiß ich nicht, ich habe hier immer ein bisschen gemalert, alles soweit in Schuss gehalten, ja, behandelst du das Ganze ja auch ohne Modernisierungspunkte, weil du sagst, das sind Maßnahmen im Rahmen üblicher Instandhaltung.
Ja.
Wenn der Kunde das jetzt aber 15 oder 20 oder 10 Jahre nicht gemacht hat, behandelst du ihn eigentlich gleich, wenn du sagst, ich vergebe keine Modernisierungspunkte. Aber dann musst du ja irgendwann anfangen, dir zu überlegen, behandle ich die nicht ungerecht? Wenn jemand seine Bude einfach ohne zu modernisieren immer nur instand hält, in Schuss hält, ja, durch kleinere Malerarbeiten, was weiß ich was, ja, die keine Modernisierungspunkte bedingen, dann behandle ich den ja ungerecht gegenüber dem, der 10 Jahre oder 15 Jahre nichts gemacht hat. Und dann musst du anfangen, darüber nachzudenken, dass du einen Instandhaltungsstau berücksichtigst, um und überhaupt erstmal auf Null zu kommen, auf Stand wieder zu kommen.
Und das finde ich ein ganz, ganz großartiges Beispiel. Vielen Dank dafür. Also das finde ich, das hat jetzt wirklich, also bei mir hat es jetzt den Nebel vertrieben. Und dann nochmal ganz kurz, ziehe ich doch die erforderlichen Instandhaltungsarbeiten nach der Peterschen Formel in den BOGs ab, korrekt?
Genau.
Na wunderbar. Aber es tut mir leid, ich habe Angst, dass ich schon wieder Fass aufmache. Aber dann ändere ich doch in den Herstellungskosten nichts. Richtig, das war damals
der Irrtum. Nein, in den Herstellungskosten nichts. Genau, keine Modernisierungspunkte, keine Erhöhung der Ausstattung. Ausstattung, sondern einfach nur, um wieder auf Stand zu kommen, um denjenigen, der sein Objekt einfach üblich instand hält, ja, zu berücksichtigen. Und jetzt kommt aber was wirklich noch schwierig zu verstehen ist.
Klasse, ich wollte nämlich gerade Timeout schreiben.
Na ja, das stimmt, aber darüber müssen wir leider kurz noch sprechen, auch wenn es lange dauert heute, aber es könnte ein bisschen weird sein, weil in dem Modernisierungsstand gibt es ja kleinere Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltung.
Ja, erhelle uns, bitte. Der Rauch zieht wieder zu.
Nein, ich finde, da gibt es keine abschließende Regelung, sondern das muss man dann überlegen, kann ich hier 2 bis 5 Punkte vergeben oder nicht? Also gibt das Objekt das her? Ja.
Na, wobei, wenn du das jetzt mal anhand des Verfahrens betrachtest, dann waren wir ja gerade bei dem Thema Herstellungskosten. Und diese erforderliche Instandhaltung, die wir ja jetzt über die Petersche Formel bei den BOGs in Abzug bringen, die findet bei den Herstellungskosten keine Berücksichtigung. Aber vielleicht darüber in der Restnutzungsdauer.
Genau.
Weil wenn ich, wie gesagt, da schon kleine Verbesserungen dadurch habe, habe ich natürlich, wenn auch minimal, dafür gibt es ja diesen geringen Ansatz in den Modernisierungspunkten, schon eine verlängerte Restnutzungsdauer wieder demjenigen gegenüber, wie du gesagt hast, der halt nicht sein Objekt gepflegt hat. Und dann sind wir wieder bei meinem Objekt, wo ich dann halt auch händisch an die Restnutzungsdauer ran musste, weil ich gesagt habe, es ist halt einfach über die reine Gebäudeabschreibung ist diese Instandhaltung nicht darstellbar. Und richtiger wäre es gewesen, wenn ich nach der Peterschen Formel Instandhaltungskosten in Abzug gebracht hätte.
Ja, genau. Und was dafür einfach nur wichtig ist, ich muss mir Gedanken darüber machen, was habe ich denn hier eigentlich vorliegen? Nehmen wir mal etwas, was, glaube ich, viele gerade am Anfang auch so ein bisschen irritiert. Du hast ein Objekt, das sieht wirklich aus wie aus den 50er, 60er Jahren. Ja, mit so einem Stoffsofa, so geschwungen und so einem Röhrenfernseher noch.
Dann bewerten wir das dann mit.
Ja, genau. Aber das ist ja etwas, wo ich genau darauf hinaus will. Wenn das ordentlich, sauber und gepflegt ist, ja, dann ist das im Kern nichts anderes, als wenn da jetzt, weiß ich nicht, Laminat liegt oder Teppichboden liegt, der vielleicht ein bisschen moderner aussieht. Wir lassen uns ja sehr, sehr schnell verleiten, über die Optik. Aber darum geht's nicht. Ich sage ja immer so schön, ne, Dach auf, Haus umkippen, rausschütteln, alles, was drin bleibt. Nur das haben wir zu bewerten. Und da dürfen wir uns von der Optik nicht so verleiten lassen.
Ah,
ja, nur weil weil die Ausstattung alt aussieht, weil alte Eichenschrankwände da stehen oder sonst was, heißt das ja nicht gleich, dass wir einen Instandhaltungsstau haben. Ja, so. Oder, weiß ich nicht, ein Untertischgerät im Bad oder in der Küche. Ja, wenn
was
da so ein alter, so ein Durchlauferhitzer.
Ein Untertischgerät, jetzt verstehe, so. ja.
Und wenn wir da jetzt mal ansetzen, wenn wir da runtergucken und da ist so ein braun-oranges Kästchen, ja, das aussieht wie aus 1970, haben wir ja gleich was ganz anderes im Kopf, als wenn da ein modernes Gerät von, weiß ich nicht, was steht. Ja, oder das aber auch vielleicht schon 10 Jahre alt ist, keine Ahnung, oder 15, nur weil es einfach moderner aussieht. Und da müssen wir so ein bisschen mal differenzieren zwischen, ist das nur ein reiner Instandhaltungsstau, der die Situation so berücksichtigt, dass ich erstmal Versäumtes wieder aufhole? Oder ist es sogar etwas, was die Restnutzungsdauer, nicht den Ausstattungsstandard, sondern die Restnutzungsdauer positiv beeinflusst?
Oh Mann, also ich fand das sehr wertvoll und ich habe immer mehr das Gefühl, dass, wie soll ich sagen, man wird wirklich mit der Ausbildung, wird man so ins Leben gelassen und sagt, lauf mal, bis du über die erste Wurzel fliegst und dann geht es erst so richtig ins Lernen los. Also viele wünschen sich ja immer so einen Leitfaden für die Immobilienbewertung, den sie wieder und wieder als Blaupause drüberlegen können. Und ich stelle immer wieder fest, das ist selbst bei einem Einfamilienhaus nicht möglich. Also
genau,
wir hatten das mal so aus nicht. Spaß gesagt, den No-Brainer beim Einfamilienhaus. Und ich stelle immer wieder fest, nein, also gibt's nicht. Gibt's nicht bei einer Eigentumswohnung, gibt's nicht bei meinem Familienhaus, im Gewerbebereich sowieso nicht. Ne? Wobei ich gerne noch mal was zu diesem Thema Modernisierung und im gewerblichen Bereich, die es ja eigentlich nicht gibt oder so machen würde. Aber das schließen wir heute mal, ansonsten würde das hier den Rahmen sprengen. Ich habe viel gelernt, vielen, vielen lieben Dank und ich hoffe, alle da draußen konnten meine gaußsche Verteilungskurve des Lernens nachvollziehen können, weil jetzt fällt sie ab. Und ich werde mich jetzt mit der Peterschen Formel auseinandersetzen, weil ich glaube, die werde ich ja bei mir in der Gegend noch häufiger brauchen.
Ja, also lasst euch gesagt sein, es, egal wie ihr es macht, ihr macht es schon richtig, wenn ihr es gut begründet. Ja,
das
es gibt diese
wichtig.
Blaupause nicht, genau. Macht das, wie ihr das meint. Überlegt, wie ihr das meint. Wir haben euch heute eine Menge Denkansätze vielleicht geliefert. Mich würde auch mal interessieren, wie ihr das macht. Vielleicht schreibt ihr das mal in unserem wöchentlichen LinkedIn-Post unter die Kommentare.
Mhm.
Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, geht raus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.